So, ich habe schon mal gleich mein Jackett abgelegt. Wenn wir Männer in die Wechseljahre kommen, dann haben wir ab und zu solche Hitzewallungen. Das ist gar nicht gut, ja. Da danke ich für euer Verständnis. Ja, ich freue mich sehr, wieder bei euch in Sindelfingen zu sein, zum x-ten Male, ungezählte Male. Und komme immer sehr gerne hierher, freue mich über alle, die ich schon persönlich kenne oder jetzt noch kennenlernen werde an diesem Wochenende. Ich hörte, dass meine Frau heute Morgen in Bietigheim war und da ist eine Schwester, die hat heute Morgen meiner Frau zugehört bei einem Frauenfrühstück und jetzt sitzt sie hier und hört mir zu. Die kriegt heute eine volle Dosis Block, ja. Ich weiß gar nicht, ob das auszuhalten ist, aber naja, wir werden sehen. Und jetzt haben wir, wie angekündigt, unser erstes Thema im Rahmen der Vortragsreihe Unsere wahre Identität in Christus. Zu meiner Identität gehört, dass ich verheiratet bin. Da seht ihr meine ehemalige Verlobte. Manche kennen sie schon von der KFG-Konferenz oder von anderen Gelegenheiten. Hier bei euch in Sindelfingen war sie, glaube ich, noch nicht, oder? Ja, ist nicht schlimm, das ist okay. Und das sind unsere badischen Kinder. Darf ich das in Württemberg sagen? Die sind alle beide in Baden geboren worden. Der Sohn in Karlsruhe und die Tochter in Mannheim. Jo, und bald gibt's Schwiegerkinder. Wir fragen nach Identität. Wer bin ich? Identität ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Vorausgesetzt, diese Antwort ist wahrheitsgemäß. Vorausgesetzt, diese Antwort ist wirklich zutreffend. Dann würde diese Definition so stimmen. Vor einiger Zeit traf ich bei einer christlichen Veranstaltung einen Mann, der sich mir wie folgt vorstellte. Überlegt mal bitte, wir sahen uns zum ersten Mal in unserem Leben. Dann sagt er zu mir, guten Tag, Herr Block, mein Name ist so und so. Ich habe 4 Kinder. Mein Ältester ist Architekt, der 2. Ingenieur, die Tochter Ärztin und der Jüngste Rechtsanwalt. Da hatte er noch nicht viel gesagt, aber schon eine Menge über sich verraten. Wer war denn er? Er war nicht Heinz Müller. Er war der Vater von 4 akademisch gebildeten Kindern. Wow! Merken wir? Ich bringe dieses Beispiel auch gleich auf den ersten Seiten meines Buches. Da habe ich das mal einer sehr bekannten Persönlichkeit geschenkt, mein Buch. Wenn ich den Namen nennen würde, würden ihn die allermeisten kennen. Da schrieb er mir 3 Wochen später, Wilfried, du hast mich schon auf den ersten Seiten deines Buches erwischt. Mit diesem Beispiel von dem Mann mit den akademisch gebildeten Kindern. Ihr jungen Leute, Isaak, wo ist er denn? Und ja, da. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Wir haben nichts dagegen, wenn unsere Kinder ihre Schulausbildung ordentlich abschließen und gute Berufe lernen. Da haben wir gar nichts gegen als Eltern. Aber das hat doch mit unserer Identität nichts zu tun, was unsere Kinder für Berufsabschlüsse haben. Wir schmunzeln vielleicht ein bisschen über diesen Mann oder vielleicht erheben wir uns sogar gedanklich über ihn. Vorsicht! Wie steht es mit unserer Identität? Wer sind wir und was sagen wir über uns selbst? Die Geschichte der Bibel ist eine Geschichte der Identität. Geschenkte Identität, verloren gegangene Identität und wiederhergestellte Identität. Auf dieser Erde lebt keiner ohne Identität. Und auch wenn das Wort in der Bibel nicht vorkommt, so kommt die Sache selbst auf jeder Seite der Bibel vor. Identität. Ich möchte gerne eine erste Schriftstelle mit euch lesen. Wir machen jetzt keine tiefschürfenden Bibelarbeiten. Wir müssen natürlich immer von der Bibel herkommen, das ist klar. Im zweiten Teil nachher, nach der Pause, werden wir uns nur noch mit Paulus beschäftigen und da werden wir auch einige Texte lesen aus dem Neuen Testament. Aber jetzt beginnen wir mal mit einem kleinen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 19 bis 23. Hier geht es um Johannes den Täufer. Johannes 1,19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Mit anderen Worten, was ist deine Identität? Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Identität hat auch damit zu tun, wer wir nicht sind, von wem wir uns abgrenzen. Er sagt, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Der Prophet, von dem Mose in 5. Mose 18 geredet hatte, der große Zeichen und Wunder tun würde? Johannes sagt, nein. Soweit wir wissen, hat Johannes der Täufer überhaupt kein Zeichen und Wunder getan. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du dann? In Klammern. Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Hier taucht eine zweite Frage auf. Wer bist du und was sagst du von dir selbst? Denn was wir von uns selbst sagen, ist nicht immer dasselbe, was wir sind. Wir übertreiben manchmal, wir bauen uns ein Image auf und geben vor, jemand zu sein, der wir gar nicht sind. Aber hier wird gefragt, wer bist du und was sagst du von dir selbst? Jetzt achtet mal auf die Antwort, die Johannes der Täufer gibt. Bei ihm war nämlich das Denken über sich und das Reden über sich deckungsgleich. Er definierte sich über die Schrift. Er antwortet, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Er sagt, ich bin nur eine Stimme. Ich möchte an diesem Wochenende auch eine Stimme sein. Nicht mehr und nicht weniger, eine Stimme. Hoffentlich bin ich eine Stimme, durch die ihr Gottes Reden hört für euer Leben. Was Größeres gibt es gar nicht, ja? Ich möchte gerne eine Stimme sein, nicht in der Wüste, aber in Sindelfingen. Und ihr seht, das hat er doch in der Schrift gefunden, diese Aussage. In Jesaja nämlich, Kapitel 40, da war von ihm die Rede prophetisch. Er hat sich in der Schrift gefunden. Jetzt will ich euch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, von euch allen ist im Alten Testament nicht die Rede, von mir auch nicht, ja. Aber trotzdem können wir unsere Identität in der Schrift finden. Und das ist gut, wenn wir in der Bibel erkennen, wer wir wirklich sind, in Gottes Wort. Und das ist hier der Punkt, den ich rausarbeiten wollte. Bei dieser kleinen Schriftstelle, Johannes hat seine Identität in der Bibel gefunden, im Wort Gottes, in dem, was Gott gesagt hat über ihn. Und auch wenn von uns in der Bibel nicht die Rede ist, direkt meine ich, namentlich, indirekt schon, da ist von den Jüngern, von den Gläubigen, von den Christen die Rede und dazu gehören wir. Also ist auch von uns die Rede, indirekt. Ja? Wir können unsere Identität in der Schrift finden, in der Bibel finden. Nun, ich muss jetzt erstmal ein bisschen ausholen und nochmal zurückkommen zu dem Begriff Identität, dass wir den erstmal richtig klären. Ich sagte schon, dieser Begriff kommt in der Bibel nicht vor. Er entstand Ende des 16. Jahrhunderts und wurde von dem lateinischen Wort idem abgeleitet. Die Lateiner unter uns können sich erinnern, das heißt der, die, dasselbe, idem. Das hieß eigentlich mal Identität, aber das kann man nicht aussprechen, das ist ein Zungenbrecher, da hat man das geglättet zu Identität. Es ist die Lehre vom Selben. Bin ich derselbe? Identität ist eine innere Übereinstimmung mit sich selbst. Ich bin der, als den die anderen mich wahrnehmen. Ich bin immer derselbe. Jetzt beim Seminar. Und heute Abend und morgen und am Dienstag beim Daimler und am Mittwoch beim Bosch oder wo ihr alle schafft, ja, und zu Hause an der Uni, in der Ausbildung, in der Schule, ich bin immer derselbe. Nicht jetzt der und bei anderen Gelegenheiten der. Ich bin keine gespaltene Persönlichkeit. Ich habe keine Ich-Spaltung, keine Schizophrenie in der krankhaften Form. Ich bin derselbe. Ich habe meine Identität gefunden. Und ich weiß, wer ich bin, und so lebe ich meine Identität. Die Lehre vom Selben, Identität. dann merken wir doch, dass das urbiblisch ist, ja, dass die ganze Bibel uns helfen will, dass wir so, ja, so leben können. Übrigens, es ist auch die eindeutige Unterscheidbarkeit einer Person oder einer Sache von einer anderen. Biologisch gesehen hat jeder von uns eine DNA. Wenn wir 30 Jahre tot sind und man findet noch ein Hautfetzen von uns, kann man noch nachweisen, wer wir waren, ja? Unsere Identität feststellen. Das machen die Forensiker andauernd, ja? Oder andere Leute, die sich damit beschäftigen, Mediziner. Und jeder von uns hat einen einmaligen Fingerabdruck. Unter 7,3 Milliarden Menschen gibt es keinen, der so einen Fingerabdruck hat wie ich. Identität. Jeder von uns hat einen Ausweis. Wenn ich jetzt von der Polizei kontrolliert werde, muss mich ausweisen. Eine Identitätskarte, Identity Card. Identität. Ich kann jemanden sagen und zeigen, wer ich bin. Meine Persönlichkeit. Wir sprechen jetzt nicht von medizinischer Identität, sondern es geht um unsere Persönlichkeitsidentität. Und um so fragen zu können, wer bin ich, muss der Mensch erstmal ein Ich-Bewusstsein haben. Wir alle sind geboren worden ohne Ich-Bewusstsein. Als wir kleine Säuglinge waren, können wir uns natürlich nicht daran erinnern, wussten wir nicht, dass wir eine Person sind. Wir haben uns und die Umwelt zunächst als Einheit wahrgenommen und erst so langsam haben wir angefangen, mit unseren Fingerchen zu spielen und Fußzehen und haben uns gewundert, dass das alles zu uns gehört, ja. Und dann so langsam haben wir gemerkt, dass wir eine Person sind. Und dann kommt irgendwann der von Eltern gefürchtete Augenblick, der aber kommen muss, liebe Eltern, wo das Kind zum ersten Mal ich sagt. Der muss kommen. Im Alter von Andrea schmunzelt hier, ja. Die hat das vor nicht allzu langer Zeit hinter sich mit ihrem Kleinen wahrscheinlich. Also von daher, es muss zu dem Ich-Bewusstsein kommen. Zuerst redet man in der dritten Person. Lukas hat Hunger. Amelie hat Durst. In der dritten Person. Aber irgendwann kommt dieser Augenblick. Ich. Und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis dieser Mensch die Frage stellt, wer bin ich eigentlich? Diese Frage nach der Identität, die geht mal mehr in den Hintergrund, kommt plötzlich in den Vordergrund durch bestimmte Erlebnisse, Ereignisse im Leben. In der Pubertätszeit ist die Frage ganz groß, dann tritt sie wieder in den Hintergrund, dann hat man so eine vorläufige Identität gefunden. Und dann später im Leben bricht die Frage wieder ganz groß auf, meistens bei Verlust. Wenn man einen nahen Angehörigen verloren hat durch Trennung, Scheidung oder Tod, oder wenn man durch schwere Krankheiten geht, wenn man mit dem Sterben konfrontiert ist, dann taucht die Frage immer wieder auf. Auch der Alterungsprozess stellt Identität vor manche Frage, vor allem wenn man seine Identität in Jugend, Schönheit, Schaffenskraft gefunden hat, dann wird der Alterungsprozess so einige Probleme mit sich bringen. Übrigens, es gibt nur eine einzige Person, die kein Identitätsproblem hat. Und das ist unser Gott. Das ist doch schon mal tröstlich, ja? Gott hatte nie ein Identitätsproblem und wird nie eins haben. Denn sein Name heißt, wie wir alle wissen, JHWH. Manche sagen Jahwe, eigentlich Yahweh, Hebräisch, und das ist eine Verbform und das heißt auf Deutsch übersetzt, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Es ist eine Verbform, man kann es gar nicht richtig auf Deutsch übersetzen. Man müsste so sagen, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde und ich bin immer derselbe. Gott hat kein Identitätsproblem. Und dieser Gott, der hat uns Menschen geschaffen und der hat auch uns eine Identität gegeben. Und er will, dass wir diese Identität finden in ihm. Und wenn wir jetzt so richtig in das Thema reinsteigen nach dieser Einführung, dann müssen wir zurückgehen, wie bei allen theologischen Themen, müssen wir immer zurückgehen zum Sündenfall. Da werden die Weichen gestellt. Und wenn da die Weiche falsch gestellt ist, wird die ganze spätere Lehre oder Theologie schief sein. Es geht zurück auf den Sündenfall. Da müssen wir ganz gründlich arbeiten. Nun hört ihr das nicht zum ersten Mal, das weiß ich, da kann ich jetzt einiges voraussetzen. Aber lass uns mal den Sündenfall anschauen, jetzt unter dem Aspekt der Identität. Da wird uns vielleicht der eine oder andere Aspekt neu aufgehen. Das hoffe ich doch. Es fängt an mit dem Zeugnis der Schrift. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ich gehe davon aus, dass wir das alle glauben können. Und daran tun wir auch gut. Und dann kommt schon im dritten Kapitel die große Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Die Schlange, natürlich ist das der Teufel, der sich verlarvt hat in ein Tier, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Ihr seht die raffinierte Taktik des Teufels. Er nimmt eine Wahrheit Gottes. Gott hatte ganz klar gesagt, sie dürfen von allen Bäumen essen, nur von diesem einen nicht. Er nimmt diese Wahrheit und setzt ganz frech ein Fragezeichen dahinter. Sollte Gott gesagt haben. Zweifel. Seine uralte Taktik. Und Adam und Eva fallen darauf rein und sie essen von dem Baum. Der Teufel hat sie fixiert auf diese eine Frucht, obwohl der ganze Garten voll Bäumen war. Da stand doch nicht nur ein Baum. Da standen mindestens zwei, der Erkenntnis des Guten und Bösen und des Lebens, aber da standen wahrscheinlich Hunderte oder Tausende von Bäumen. Und nur von dem einen durften sie nicht essen, weil Gott prüfen wollte, ob sie ihm gehorsam sein würden oder nicht. Und sie fielen durch. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Warum erkennen sie das erst jetzt? Sie waren ja vorher auch unbekleidet. Warum fällt Ihnen das jetzt auf, dass Sie nackt sind? Ich meine, die Antwort ist im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23 zu finden. Da übersetzt Luther nicht ganz sauber, nicht ganz genau. Er sagt, wir sind alle, ohne Ausnahme, allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Das hat er unglücklich übersetzt. Ruhm brauchen wir bei Gott nicht. Ja, brauchen wir überhaupt nicht Ruhm. Mangeln der Herrlichkeit, da steht Doxa griechisch, ja. Das ist die Herrlichkeit, die Unschuld, die Sündlosigkeit. Wir waren am Anfang der Geschichte so wie Gott, völlig unschuldig, rein, eben mit Herrlichkeit. Und dann nach dem Sündenfall, da merkten sie sofort, da ist etwas ganz Entscheidendes verloren gegangen und sie fühlten sich nackt. Und sie wussten, sie sahen, sie sind nackt. Da war etwas kaputt gegangen. Der Mensch verlor seine Herrlichkeit, den Glanz, die Schönheit, die Sündlosigkeit, seine Identität in Gott letztlich. Denn bis dahin war der Mensch ja völlig in Harmonie mit Gott, in Einheit mit Gott. Er war per Du mit Gott. Wahrscheinlich konnten die Menschen Gott sogar sehen. Steht nicht ausdrücklich in der Bibel, aber man kann es ja schließen, dass sich Gott in die Unsichtbarkeit zurückgezogen hat und jetzt können wir ihn nicht mehr sehen, weil er in einem Licht wohnt, in das niemand Zugang hat. Ja, wir würden verglühen an seiner Heiligkeit. Der Mensch verlor seine Identität in Gott, denn er war aus Gottes Schöpferhand hervorgegangen und er funktioniert nur in Gemeinschaft mit Gott. So wie die gute alte Glühbirne, die ja bald die jungen Leute nicht mehr kennen werden, ja, weil es keine mehr gibt bald, die funktioniert nur, wenn sie in die Fassung geschraubt ist und dann der Stromkreislauf funktioniert, dann dafür ist sie gebaut worden. Nicht, damit sie jahrelang in der Schublade liegt. Ihre Bestimmung ist, in der Fassung zu sein und dann leuchtet sie. Und so wir Menschen, in der Gemeinschaft mit Gott, können wir unsere Identität leben, unsere Bestimmung erfüllen. Dann haben wir eine erste Definition. Sünde ist die Unfähigkeit, in Übereinstimmung mit der ursprünglich von Gott geschenkten Identität zu leben. Das können wir von Natur aus nicht mehr. Wir sind alle mit dem Rücken zu Gott geboren worden. Wir laufen automatisch in die falsche Richtung. Uns fehlt die Herrlichkeit. Wir sind Sünder, getrennt von Gott. Wir sind wie Blumen, abgeschnitten von der Wurzel Und wir stehen noch in der Vase für 70 oder 80 Jahre, aber manche lassen auch schon früher die Köpfe hängen, ja, und welken dahin. So sind wir. Einige von euch schreiben wie die Weltmeister, das dürft ihr auch gerne. Ihr könnt aber die ganzen Präsentationen alle kriegen von mir, die sind schon auf einem Stick. Die gebe ich nachher dem Georg oder seinem Assistenten Adrian und dann könnt ihr die alle auf die CD brennen, wenn ihr MP3-CDs macht und ihr könnt sie mit dem Stick holen beim Georg oder wie immer. Ich wollte es nur hoffentlich noch nicht zu spät gesagt haben, aber ich schreibe auch immer, wenn ich im Vortrag sitze. Ich muss schreiben, sonst kann ich nicht richtig aufnehmen. Ja? Aber macht es, wie ihr es für richtig haltet. So, jetzt geht's aber eine Stufe tiefer. Wir sind noch nicht fertig mit dem Sündenfall. Der gefallene Mensch kann seine Bedeutung und seine Sicherheit nicht mehr in seinem Schöpfer finden, der Gefallene. Er ist ja getrennt von Gott. Bedeutung heißt unseren Wert. Ich weiß, das ist so ein kritischer Begriff, ja. Manche sagen, wir haben doch gar keinen Wert. Das stimmt nicht. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. Wir haben schon allein als Geschöpfe Gottes einen gewissen Wert. Auch die Tiere sind Geschöpfe Gottes und haben einen gewissen Wert, ja. Selbst Pflanzen haben einen gewissen Wert. Natürlich ist jetzt die Wertigkeit nicht gleich, ja. Und trotzdem, wir sind Geschöpfe Gottes und ohne eine Bedeutung können wir nicht leben. Menschen, die nicht wissen, wofür sie da sind, welche Bedeutung, welchen Wert sie haben, die können nicht wirklich leben. Irgendwo sucht sich jeder eine Bedeutung, einen Wert. Wir können nicht ohne das leben. Und wenn man das nicht in seinem Schöpfer findet, da muss man seine Identität woanders suchen. Und Sicherheit, genau das Gleiche. Wir Menschen, wir alle streben danach nach Annahme. Wir möchten zu einer Gruppe gehören oder wenigstens zu einem Menschen. Aber meistens, junge Leute wollen unbedingt zu einer Gruppe gehören. Wenn man Teenager ist, so zwischen 13 und 19, ja, geht nicht anders. Man möchte zu einer Gruppe gehören. Aber ältere Menschen auch, wir Erwachsenen. Wir können nicht leben ohne Bedeutung, ohne Wert und ohne Sicherheit. Und wenn wir das nicht in Gott haben, dann suchen wir das erstmal woanders. Und Adam und Eva, das sehen wir jetzt, wie sich das auswirkt, die fürchteten sich. Vorher nicht, als sie mit Gott in Gemeinschaft waren, ihre Identität in Gott hatten. Aber jetzt als Getrennte fürchten sie sich. Warum? Weil sie ihre Sicherheit und Geborgenheit in Gott verloren haben. Jetzt haben sie Angst. Die Wiege der Angst steht im Paradies. Und sie versteckten sich, weil sie ihre Bedeutung verloren hatten. Sie fühlten sich so klein mit Hut. Da mussten sie sich verstecken. Wenn man sich so mickrig fühlt, dann möchte man am liebsten im Mauseloch verkriechen. Dann möchte man sich verstecken. Und so ging es ihnen. Sie hatten ihre Sicherheit und ihre Bedeutung verloren, im Sündenfall. Das hat nichts mit Psychologie zu tun. Wenn ihr mich ein bisschen schon kennt, dann wisst ihr, dass ich mit der Psychologie grundsätzlich auf Kriegsfuß stehe. Ja, natürlich ist da nicht jeder Satz falsch, aber die gesamte Richtung, ohne dass ich das jetzt differenzieren kann, geht daneben und ist meistens sogar gegenbiblisch. Von daher wollen wir ein bisschen vorsichtig sein mit Psychologie, auch wenn hier vielleicht jemand Psychologie studiert hat oder eine Ausbildung gehabt hat. Viele Berufe, Lehrerberufe und so kommen nicht aus ohne Psychologie. Da ist nicht alles falsch, was wir da gehört haben, ja, weiß ich. Aber mit großer Vorsicht zu genießen. Fehlende Identität, wir machen hier einen Strich drunter. Unsere seelisch-geistlichen Bedürfnisse nach Sicherheit und Bedeutung, die wir haben, sind Folge unseres durch den Sündenfall erlittenen Identitätsverlustes. Jeder von uns hat ein Bedürfnis nach Sicherheit, Geborgenheit, Annahme in einer Gruppe oder bei irgendjemandem und nach Wert, nach Bedeutung. Und das war vor dem Sündenfall nicht, da hatten es die Menschen in Gott. Aber jetzt, der gefallene Mensch sucht das erstmal woanders, auf der horizontalen Ebene. Ihre Befriedigung auf horizontaler Ebene ist nicht natürlich, sondern wieder göttlich. Da werden wir, das ist nicht zielführend, wenn wir das irgendwo hier im Irdischen, im Vordergründigen, im Diesseitigen, im Vergänglichen suchen. Das wird nicht zielführend sein am Ende. Wir schaffen uns auf diese Weise eine falsche Identität, nämlich eine Identität ohne Gott. Das geschieht natürlich unbewusst, unbemerkt. Zunächst, wenn man nicht Christ ist, merkt man ja nicht, was man da tut, dass man sich eine falsche Identität aufbaut. Ich darf euch mal 15 Minuten vertrösten, dann greife ich diesen Satz hier wieder auf, im Schlussteil dieses Vortrags, mit der falschen Identität oder Scheinidentität. Da müssen wir noch mal ein bisschen tiefer graben. Jetzt kommt ein paar Minuten etwas, das möchte ich hier einfach einbauen, weil es wichtig ist. Ich finde es wichtig. Wir gucken nur mal ein paar Minuten und dann habt ihr das Schwerste von diesem ganzen Tag schon überstanden, die soziologischen Aspekte unserer Identität an. Soziologie ist die Lehre von der Gesellschaft, vom Menschen in der Gesellschaft, im Miteinander und so weiter. Ist auch eng mit der Psychologie verwoben natürlich. Und die Soziologen sagen, Identität ist das interne, sich selbst interpretierende Gedächtnis. So definieren die das. Eine Definition der Soziologie. Das hört sich so kompliziert an, ist es aber gar nicht. Unsere Katze hat kein sich selbst interpretierendes Gedächtnis. Versteht ihr? Die macht sich keine Gedanken darüber. Wo kommt sie her? Wo geht sie mal hin? Überhaupt nicht. Die ist zufrieden, wenn sie Futter im Trog hat, da in ihrem Napf und im Wasserbehälter und ab und zu raus kann und ein Mäuschen fangen kann und so, ist die vollkommen zufrieden. Normalerweise möchte sie niemand beeindrucken, normalerweise, ab und zu schon. Dann bringt sie die Mäuse und legt sie uns auf die Terrasse, ja, und will, macht Mordsgezeter, ja. Da sieht man sogar, das Tier will gelobt werden und dann loben wir sie wie ein krankes Pferd, wenn sie eine Maus gefangen hat, ja. Da seht ihr, wie das ist mit uns Geschöpfen. Identität ist das interne, sich selbst interpretierende Gedächtnis. Gut formuliert, finde ich. Identität ist auch die Summe aller Faktoren, die meine Persönlichkeit ausmachen. Und der Satz, den werden wir jetzt noch ein bisschen auflösen, das Konzentrat auflösen mit verdünntem Wasser. Hier seht ihr einen Menschen, ein ganz typischer Deutscher, wie ihr seht, ja. Und ja, der hat körperliche Faktoren. Wenn ihr durch Sindelfingen lauft und da seht ihr jemanden, ihr seht schon, normalerweise seht ihr, es ist ein Mann oder eine Frau. Meistens kann man das erkennen. Er ist groß oder klein, dick oder dünn, alt oder jung. Körperliche Faktoren. Gehört zu uns. Das könnt ihr ihm nicht ansehen. Aber wenn ihr euch mit ihm unterhaltet, werdet ihr sehen, er hat eine Lebensgeschichte. Er wird erzählen, wo er geboren ist und zu welcher Familie er gehört, welchen Beruf und alles. Er hat eine Lebensgeschichte, dann hat er soziale Beziehungen. Eben, er ist ein Single oder verheiratet oder verliebt, verlobt oder wie immer. Ja. Er hat Freunde, er hat Nachbarn, er hat Arbeitskollegen und so weiter. Also das sind seine sozialen Beziehungen. Wir sind soziale Wesen. Dann hat er bestimmte Vorlieben und Interessen. Zum Beispiel sein Wohnort. Man kann in der idyllischen schwäbischen Stadt Sindelfingen wohnen oder irgendwo in einem Dorf. Heute musste ich wegen eines Staus von der A7 runter, da bin ich durch Dörfer gefahren, da im Fränkischen bei Dinkelsbühl, 150 Einwohner und so. Ja, man kann auch in so einem Kuhnest wohnen, wo es nach Schweinestall riecht und so weiter. Oder in Mannheim, als wir dort gelebt haben, hatten wir Geschwister, die lebten im 22. Stockwerk eines Hochhauses. In dem Haus waren 600 Menschen lebhaft. 600. Ein ganzes Dorf in einem Haus. Und sie haben uns erzählt, sie wussten nicht mal, wer mit ihnen auf derselben Etage alles wohnt, geschweige denn in dem Haus. 600 Menschen in einem Haus. Wie gut es euch geht, ja, wenn ihr so ein schönes Reihenhäusler habt am Sindelfinger Stadtrand oder wo, ja, wo ihr seid, oder eine schöne Mietwohnung. Also ihr seht, Vorlieben und Interessen, wo man wohnt, welche Einstellungen man hat, was man ablehnt, was man bewundert, Personen, die man gerne beeindrucken möchte, ist alles Vorlieben und Interessen. Grenzen, die wir uns setzen oder entfernen, gehört zu unserer Identität. Alle Verheirateten hier im Raum haben eine Grenze gesetzt. Die haben gesagt, das ist mein Ehepartner und alle anderen gehen mich nichts mehr an auf diesem Gebiet. Verheiratete setzen eine Grenze. Oder es gibt Gruppen, von denen wir uns abgrenzen, nehme ich mal an, Rechtsradikale, Rechtsextreme, wollen wir nichts mit zu tun haben, wollen wir nicht mit ihnen in einen Topf geworfen werden. Ja, das gehört auch zu unserer Identität. Dann in diesem Sinne ist Identität ein Prozess der Veränderung. Das ist nicht statisch, so, ich habe jetzt eine Identität, sondern weil wir älter werden, weil wir ständig neue Erfahrungen machen, auch heute Nachmittag zum Beispiel, darum ist Identität in diesem Sinne eben veränderlich und nicht abgeschlossen, ein Prozess. Und es schließt auch einen Sinn für die Zukunft ein, ein Sinn für die Zukunft. Manche wollen heute Abend um 21 Uhr unbedingt noch zu McDonald's. Manche Hausfrauen wollen heute Abend noch etwas aus dem Gefrierfach nehmen, was es morgen für den guten schwäbischen Sonntagsbraten gibt, ja? Oder manche von uns haben schon den Sommerurlaub geplant. Müsst ihr jetzt nicht nicken, ist mir egal, wer das ist von euch, ja? Aber manche haben schon den Sommerurlaub geplant. Ihr seht, ihr ungebucht natürlich. Unsere Katze nicht, ja, aber ihr habt einen Sinn für die Zukunft. Das alles gehört zu unserer Identität. Ist doch interessant, wie die Soziologen uns beschreiben, gell? Mal so von außen angenähert. Aber da fehlt doch etwas ganz Entscheidendes. Da fehlt doch etwas. Da fehlt doch die Identität in Christus. Das ist der Mensch beschrieben, so wie er da eben lebt, der gefallene Mensch, ohne seine Beziehung zu Gott. Aber das ist doch das Entscheidende. Wo ist er vor Anker gegangen? Wo hat er die Zirkelspitze eingestochen? Wo macht er denn sein Leben fest? Ist er nur Sternenstaub, wie manche meinen, dass sie eben sind? Wie es modern in Schlagern immer wieder besungen wird, ja? Ich kenne die nicht, aber ich habe das schon gehört, wie da von Sternenstaub die Rede war. Und hier fehlt die Identität in Christus. Und wenn Christus nicht unsere Identität ist, dann steht sozusagen ein Minus vor der Klammer und der gesamte Klammerinhalt ist negativ. Ihr kennt die Redewendung, wenn es dem Esel zu wohl wird, dann geht er aufs Eis. Ich gehe jetzt mal aufs Eis. Ich wage mich auf das Gebiet der Mathematik. Das ist für mich Eis, dünnes Eis. Aber hier ist ein mathematischer Term, eine Klammer und mit positiven Vorzeichen. So, wenn wir das Vorzeichen verändern würden in ein Minus, bleibt das nicht so. Das sieht dann am Ende so aus. Das Vorzeichen definiert den ganzen Klammerinhalt, das haben wir alle mal in der Schule gehabt, ja, und das kann ich auch noch irgendwie nachvollziehen, aber dann hört schon auf, leider, bei mir im Blick auf Mathematik. Auf jeden Fall, da ist das Vorzeichen ganz entscheidend. Und das sage ich immer den jungen Leuten im Blick auf Partnerwahl. Jetzt sind nicht so viele hier, aber da sage ich immer, hey, der oder die, die kann so gute Eigenschaften haben, hilfsbereit, pünktlich, fleißig, ach was alles, kannst du Sachen aufzählen. Aber wenn Jesus Christus nicht in ihrem Leben ist, dann ist da ein negatives Vorzeichen oder bei ihm und dann wird der ganze Klammerinhalt negativ. Dann zählt das alles nicht. Christus muss in ihrem Leben sein, in seinem Leben sein. Sonst ist es für mich kein zukünftiger Ehepartner. Das haben manche nicht verstanden. Aber das kann man hier ganz leicht erkennen an diesem Klammerinhalt. Also der kann viel Gutes haben und da sind wir dankbar für. Das negieren wir nicht. Aber wenn Christus fehlt, fehlt das Entscheidende. Dann sieht es so aus und das ist zu wenig. Da fehlt die Identität in Christus. So, nun machen wir einen Schnitt und ich bringe einen Zeitungsausschnitt, den ich von Roland Antholzer übernommen habe. Der kommt ja bald zu euch, wie ihr vorhin schon gehört habt von Jens. Das freut mich sehr. Und Vielleicht, wenn er über Seelsorge unterrichtet, wird er auch das Thema Identität streifen. Ich habe mich damals mit ihm abgestimmt, als ich über diesen Vorträgen gearbeitet habe, und habe auch ein paar Gedanken von ihm mit seiner Erlaubnis entliehen. Auch ein paar Folien, die ihr hier seht, sind von ihm. Also wir sind da ganz d'accord, wie man sagt. Hier, das ist die Zeitungsüberschrift gewesen. Lassie stieg als Schäferhund aus Wanne. Überschrift in der Zeitung in Salzburg. Salzburg. Als falscher Hund hat sich dieser Tage ein vermeintlich reinrassiger Collie erwiesen, als sein Frauchen dem erst kürzlich erworbenen jungen Vierbeiner ein reinigendes Bad verpasste. Der junge Hund stieg als Lassie in die Badewanne und tauchte als Schäferhund wieder auf. Zurück blieb nur rot gefärbtes Badewasser. Man kann nur den Kopf schütteln. Es gibt nichts, was es nicht gibt, ja. Die enttäuschte und vor allem getäuschte Hundebesitzerin erstattete daraufhin Betrugsanzeige gegen eine Salzburger Tierhandlung. Dort hatte sie den reinrassigen Collie-Welpen für stolze 500 Euro erworben. Dieser Schäferhund hatte eine falsche Identität. Das Bad brachte es an den Tag. Ja, das ist auf der einen Seite lustig und man fragt sich wirklich, wie das zustande kommen konnte. Aber wenn wir wieder zurückkommen zu unserem Thema, die Bibel spricht von einem Bad der Wiedergeburt. Alle Bibelkenner wissen das, Titus Kapitel 3, 4 und 5. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes, machte er uns selig, rettete er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Hier ist von einem Bad der Wiedergeburt die Rede. Da wird die Wiedergeburt beschrieben als ein Ereignis, was uns reinigt, was abwäscht, das vorige Leben, das gelebte Leben. Leben heißt Zeichnen ohne Radiergummi. Jeder Strich sitzt. Und da wird die ganze Zeichnung meines Lebens wird abgewaschen. Das ist mit wasserlöslicher Tinte geschrieben und die wird abgewaschen, entfernt. Meine Biografie wird alles durch das Blut Jesu Christi abgewaschen. Hier ist von Wasser die Rede, aber wir wissen, dieses Bad der Wiedergeburt hat damit zu tun, dass wir durch das Blut Jesu Christi gereinigt werden. Aber jetzt kommt das Stichwort, das ich vorhin angekündigt habe nach einer Viertelstunde, die ist rum. Ich habe gesagt, wir müssen noch einmal zu dem Thema Scheinidentitäten zurückkommen. Es geht nicht anders. Wir legen hier Grund für die folgenden Vorträge und wir müssen uns damit befassen. Scheinidentitäten nach dem Sündenfall. Ich sagte vorhin, wenn man versucht, auf horizontaler Ebene seine Bedürfnisse nach Wert und Sicherheit zu stillen und zu erfüllen, dann kommt es zu falschen Identitäten. Geld und Besitz können zu unserer Identität werden, bis hin zum Kaufzwang. Wir sprechen von Statussymbolen. Ein großes Haus, eine Villa womöglich, ein teures Auto mit bestimmten Zeichen. Eines darf ich hier in Sindelfingen nicht nennen, aber andere Autos haben bestimmte Zeichen vorne drauf, ja, auf der Haube. Der Volksmund sagt, oder ja, Markenkleidung muss ich erst noch erwähnen. Metzingen ist nicht weit weg von hier. Hugo Boss und so weiter. Ich bin ab und zu in Metzingen zum Dienst. Es ist der Wahnsinn, was da samstags läuft, ja. Da kommen Invasionen von Leuten aus halb Europa, fallen da in Metzingen ein und man kriegt bis zum Ortsrand kaum noch einen Parkplatz. Und da mittendrin die Gemeinde, ja, die ihr kennt, ja, eure Schwestergemeinde in Metzingen. Ja, der Volksmund sagt, Kleider machen Leute. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass das total falsch ist? Kleider machen doch keine Leute. Kleider kreieren höchstens ein Image. Das hat doch nichts mit unserer Identität zu tun, was für ein Zwirn du da auf der Haut hast. Das ist falsch. Kleider machen keine Leute. Kleider kreieren ein Image. Alle diese Dinge schaffen keine echte Identität, auch Geld und Besitz nicht. Natürlich kennt ihr, habt ihr alle schon Leute kennengelernt, die wirklich reich sind. Vor wenigen Tagen bin ich zusammen mit einem Multimillionär auf den Knien gewesen. Das hat mich gefreut. Wir haben auf Knien gebetet. Wenn ich jetzt den Namen sagen würde, würden auch einige von euch kennen, ja. Und erst vor wenigen Tagen, am Dienstagabend war das noch. Und wir haben ein Beispiel in der Bibel. Der reiche Kornbauer. Das war einer, der offensichtlich seine Identität darin gefunden hat, Besitz, Reichtum, Wohlstand, noch größere Scheunen, noch bessere Ernten. Und darin ging er total auf. Und dann kommt das göttliche Gerichtswort zu ihm. Du Narr, für wen hast du das alles bereitet? Du bist nicht reich in Gott, heißt, du hast keine Identität in Gott. Das alles musst du doch hier lassen, wie wir alle wissen. Und trotzdem, ich habe hier geschrieben, Geld und Besitz können so unsere Identität werden, unbemerkt. Wir verwachsen damit und auf einmal ist das unsere Identität. Wir denken so über uns. Ich bin der reiche Mann. Mir gehören zwei Häuser oder drei oder vier oder diese Aktienbündel und das, ja. Ich bin ein reicher Mann oder eine reiche Frau. Bis hin zum Kaufzwang. Ich kenne einen Bruder. Er ist wirklich ein Bruder. Ich kenne ihn schon viele, viele Jahre. Aber ab und zu kommt ein Rappel über ihn. Entschuldigt, wenn ich das so salopp sage. Und dann geht er in ein Geschäft und kauft sich noch eine teure Uhr. Er hat bereits Uhren im Wert von über 15.000 Euro zu Hause. Und dann kauft er sich wieder eine teure Rolex. Und seine Frau kriegt die Krise, wenn er wieder ankommt mit einer teuren Uhr. Aber er hat es mir selber gesagt, wenn er aus dem Geschäft kommt und hat diese tolle Uhr an, dann ist er jemand. Dann fühlt er sich wie Kraft Cokes von der Apple Ranch. Ja, also dann ist er jemand. Dann hat er eine Identität. Und ich bin ganz barmherzig, weil ich diesen Bruder kenne. Ich bin absolut sicher, es ist dein Bruder. Aber ich frage, kann die Identität in Christus, wenn man Christus gefunden hat, als er ist doch unser Leben geworden, sagt Paulus, kann das nicht auch solche Defizite kompensieren, ausgleichen, heilen, uns von solchen Defiziten heilen, dass wir das nicht mehr brauchen? Ich sage nicht, dass das auf Knopfdruck gehen muss. Aber wenn dieser Bruder mehr verstehen würde von seiner Identität in Christus, glaube ich, er könnte davon frei werden, teure Uhren kaufen zu müssen. Und wenn hier jemand ist, der teure Handtaschen kaufen muss oder teure Kleider oder irgendetwas anderes, wo er merkt, dann fühle ich mich ganz anders. Dann bin ich jemand. Dann ist es dasselbe, ja. Das ist dasselbe in Grün. Und ich hoffe einfach, dass wir unsere Identität in Christus heute Abend viel, viel besser kennengelernt haben. Oder wenn es etwas besser ist, dann ist ja auch schon gut, aber vielleicht sogar viel besser. Unser Status in der Familie. Der Mann, der sich über seine Kinder definierte, den ich am Anfang zitiert habe, oder, liebe Schwestern, nehmt mir das nicht übel, das erlebe ich auch manchmal bei Frauen. Es kommt ein sehr sensibler Bereich, vor allem Frauen, ob sie Mütter werden können oder nicht. Das ist bei Vätern manchmal auch, bei Männern, ja, aber nicht so gravierend wie bei Frauen. Ja, wir haben das Beispiel in der Bibel, Lea und Rahel. Ihr wisst, da war Rivalität zwischen ihnen. Lea gebar einen Sohn nach dem anderen für ihren Mann Jakob und Rahel war unfruchtbar. Und ihr wisst, was das mit ihrer Identität gemacht hat. Sie fühlte sich so klein mit Hut, wieder dieses Bild. Und erst als sie dann auch den Josef zur Welt bringen konnte und den Benjamin später noch, nach dessen Geburt sie dann starb. Oder wir haben das Gleiche bei Hanna und Penina, die beiden Frauen Elkanas. Ich weiß, im Alten Testament bedeutete jede Geburt gleichzeitig Wachstum des Volkes Gottes. Das Volk Gottes Israel wuchs durch Geburt. Heute wächst das Volk Gottes durch Wiedergeburt, durch geistliche Geburten, die geschehen müssen, nicht einfach durch Geburten. Aber der Status in der Familie, bin ich Mutter, bin ich Vater oder mein Vater ist Unternehmer, mein Onkel ist Chefarzt, meine Tochter ist Architektin. Das mag alles sein und ist auch gut so, aber es hat mit meiner Identität nichts zu tun. Unsere tatsächliche Identität ist das, was wir im Dunkeln sind. Und zwar ganz alleine, nicht das, was wir vor anderen Leuten vorgeben zu sein. Und noch einen dritten Bereich will ich hier nennen. Unsere gesellschaftliche Position kann zu unserer Identität werden. Früher war es der Adel. Gab es eine Ständegesellschaft. Ja, da war der Stand, der Adelstand und das gemeine Volk. Heute, Herr Doktor, Herr Professor, MDL, MDB und was es alles für Titel gibt, mit Abkürzungen natürlich immer versehen. Also ich sage immer, es gibt nur drei Gruppen von Menschen, Doktoren, Professoren und andere Toren. Ich gehöre zu den anderen Toren. Okay, und wir haben so ein Beispiel in der Bibel, nämlich Naaman. Kennt ihr alle, den syrischen General. Und er hatte eine hohe gesellschaftliche Position, aber das alles war auf einmal nichts mehr wert, als der Aussatz kam. Ihr wisst ja, Gesunde haben viele Wünsche, Kranke nur einen, wieder gesund zu werden. Und so war es auch bei Naaman. Und dann kriegt er den Tipp von seinem geraubten israelischen Hausmädchen, wir haben einen Propheten in Israel, der kann dich gesund machen, Elisa. Und dann braucht es viel Überredungskraft von seinen Knechten, bis er sich endlich in Bewegung setzt. Und dann kommt da die Riesenkutsche, diese Staatskarosse mit einem Haufen Leute vorgefahren vor der Hütte des Propheten. Und der kommt nicht mal selber raus. Der schickt seinen Diener, den Gehasi, vor die Türe. Und er sagt, geh in den Jordan und tauche 7-mal runter. Da wird er ganz narrisch schwäbisch gesagt, ja. Und will wieder nach Hause und dann braucht es noch mehr Überredungskunst, bis die Diener ihn überredet haben, doch endlich in den Jordan zu gehen. Und wisst ihr, wie oft er untertauchen musste? Warum 7-mal? Nach jüdischer Tradition hat der Stolz eine 7-fache Wurzel. Und in 2. Könige 5 könnt ihr selbst herausfinden, dass Naaman auf 7 Dinge stolz war. Das gibt der Text her, das nennt der Text. Auf 7 Dinge war er stolz und darum musste er 7-mal untertauchen, bis er geheilt war. Und das ist eine sehr lehrreiche Illustration, die uns da der Herr gibt, ja, die uns sein Wort gibt. Die Taufe, das ist auch eine Art Demütigung. Da muss man vom hohen Ross runtersteigen und vor Zeugen ins Wasser runter und wir tauchen nicht 7-mal unter, einmal reicht, ja, aber wenn es geht, einmal richtig unter Wasser. Und das ist gut für unseren Stolz. Und Naaman, der musste 7-mal untertauchen, weil der Stolz eine 7-fache Wurzel hat nach jüdischer Tradition. Und ich sage nochmal, ihr könnt es im Text finden, aber kommt nicht alle nachher und sagt, ich will gerne haben die 7 Punkte. Sucht sie selber raus, ja, das findet ihr, das ist kein Problem. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von Feldmarschall Potjomkin gehört hat. Wir sagen Potemkin, aber die Russen sprechen das anders aus, Potjomkin. Ja? Der hat nach der Legende 1787 vor dem Besuch von der Zarin, der Kaiserin Katharina II. Entlang ihrer Wegstrecke, wo sie fahren würde, Scheindörfer aus bemalten Kulissen errichten lassen. Die nennt man bis heute Potemkinsche Dörfer. Habt ihr schon gehört, ja, den Begriff. Das kommt hierher, aus dieser Begebenheit. Und dann saß die Zarin da in ihrer Kutsche und hat rechts und links geschaut und hat gesagt, prima, Herr Feldmarschall, machen Sie weiter so, Herr Feldmarschall, großartig. Und das war alles nur Attrappe. Der hat da Attrappen am Horizont aufbauen lassen und das sah aus wie Dörfer. Und da war nichts, da war so wie hier, ja, nichts dahinter. Erinnert ihr euch an den falschen Lessie, der vorhin identifiziert wurde als Schäferhund. Was blieb im Badewasser übrig, als wir durch das Bad der Wiedergeburt gegangen sind? Sind auch unsere Lebenslügen, unser überhöhtes Selbstbild und unser Image, das wir uns aufgebaut hatten, zurückgeblieben? Oder haben wir doch manches durch das Bad der Wiedergeburt hindurch gerettet? Ich stelle nur Fragen. Wie war das bei uns? Ihr kennt euer Leben vorher und dann kam die Bekehrung, Christus kam in unser Leben. Hat es da eine Veränderung gegeben im Blick auf unsere Identität? Oder haben wir doch manches mit rüber gerettet in unser neues Leben? Und damit bin ich beim letzten Gedankengang dieses ersten Vortrags. Wenn ein Christ eine schwache, eine ungesunde oder gar eine fehlende Identität hat, die hat er dann nicht, die fehlt ihm, ja. Aber wenn es hier im Blick auf Identität mangelt, wenn er nicht zu einer echten, gesunden Identität in Christus gefunden hat, das hat doch Auswirkungen im Leben dieses Menschen. Das hat Auswirkungen auf die Ehe, das hat Auswirkungen auf die Familie, es hat Auswirkungen in der Gemeinde, in der man sich aufhält, am Arbeitsplatz, überall, wo man mit Menschen zu tun hat, wird das Auswirkungen haben. Ganz sicher, ganz sicher. Jetzt nicht erschrecken bei dem ersten Punkt, den ich hier nenne. Depressionen haben Dutzende von verschiedenen Ursachen, das weiß ich, auch wenn ich kein Arzt bin. Ja, wenn irgendwas nicht stimmt mit der Schilddrüse, und im biochemischen Haushalt unseres Körpers, dann können wir Depressionen kriegen, jung oder alt, Männer oder Frauen, ganz egal. Und eine von den vielen Auswirkungen, die Depressionen, die eben eine schwache oder fehlende Identität nach sich ziehen kann, ist Depression. Ich denke an jenen Bruder, der im Kinderheim aufwachsen musste. Und das ist natürlich eine schwere Lebensführung. Das kann sich keiner von uns vorstellen, der ein gutes Familienleben hatte, ja, der zu Hause mit den Eltern aufwachsen konnte. Aber dieser Bruder musste im Kinderheim aufwachsen und er knabbert bis heute dran und fällt immer wieder in dasselbe Loch. Wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, hat er gleich die Ursache parat. Meine Mutter hat mich damals ins Heim gegeben. Versteht mich nicht falsch. Ich verurteile ihn nicht. Ich versuche ihn zu verstehen, aber ich stelle wieder die Frage, kann eine Identität in Christus nicht auch solche Defizite in der Biografie, in unserer Vita, ja, solche schweren Sachen, solche Mängel und ja, Umwege, die wir da gehen mussten oder was da immer war, kann das nicht ausgeglichen werden, wenn man Christus gefunden hat? Nicht schlagartig sicherlich, aber auf lange Sicht schon. Oder ich denke an jenen Bruder, den ich gut kenne, der mit Anfang 50 einen schweren Arbeitsunfall erlitten hat und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Inzwischen 6-7 Jahre später ist er invalide, findet keinen Job mehr, ist Ende 50 und seine Frau muss inzwischen die Brötchen verdienen und er ist als Hausmann zu Hause. Könnt ihr euch vorstellen, ihr Brüder, ihr Männer, was das mit seiner Identität gemacht hat, wenn man schlagartig aus dem Berufsleben rausgerissen wird und zu Hause Kartoffel schält und Einkaufswege macht? Ja, kann sich ja jeder mal überlegen, was das bedeuten würde für sein eigenes Leben. Und so muss ich sagen, an der Stelle frage ich wieder, auch wenn mir das passieren würde. Ihr wisst, ich hatte da letztes Jahr so einen Vorfall, das hätte sein können, mein Beruf wäre schlagartig zu Ende gewesen. Ich hätte keinen Vortragsdienst mehr machen können. Vielleicht hätte ich noch von zu Hause ein bisschen arbeiten können, noch was schreiben können oder so. Aber mein Vortragsdienst hätte schlagartig zu Ende sein können. Dann wäre ich jetzt in der Situation und dann wäre bei mir die Frage, habe ich eine Identität in Christus? Kann das tragen, auch wenn solche Stützen wegbrechen, unser Beruf, der uns Männer natürlich wahnsinnig viel bedeutet und Frauen auch, die berufstätig sind? Klar, aber Männer noch mehr. Oder wenn wir andere schwere Einschnitte erleben müssen, haben wir eine Identität, die trägt, die uns dann Halt gibt und Boden unter den Füßen, oder stürzen wir völlig ins Bodenlose? Ich stelle nur Fragen, weil solche Dinge passieren im Leben. Ich nenne einen zweiten Punkt: Minderwertigkeitskomplexe, Neid und Missgunst, Auswirkungen einer schwachen, ungesunden oder gar fehlenden Identität. Ich weiß, das Wort Minderwertigkeitskomplexe kommt in der Bibel nicht vor, aber wie will man es anders beschreiben? Da muss man zig Sätze machen, ja. Aber so weiß jeder, was gemeint ist. Man vergleicht sich mit anderen, die besser dastehen natürlich, meint man, und wird dann zwangsläufig von Neid und Missgunst zerfressen oder versinkt in Minderwertigkeitskomplexen. Anstatt zu sagen, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, Punkt, will man so sein wie der oder wie die. Und das Ergebnis ist viel Frustration. Vom Vergleichen kommt viel Not. Und wir vergleichen automatisch. Das ist uns angeboren. Ja, wir vergleichen. Wenn wir in der Gruppe sind, fangen wir gleich an, uns zu vergleichen. Das Äußere und die Gaben und dies und das. Wir vergleichen. Da kommt viel Not her. Aber auch in der Gemeinde, jetzt kommt eine ziemlich grelle Story. Wir haben Folgendes erlebt, meine Frau und ich. Wir waren irgendwo in einer Gemeinde, irgendwo, spielt jetzt keine Rolle wo. Und meine Frau, Silvia, fing mit irgendeinem Dienst an unter Schwestern. Nicht auf eigene Faust, sie hat das abgesprochen mit den Brüdern. Und die haben gesagt, ja, mach das. Und sie hat einen Dienst angefangen unter Schwestern. Kurze Zeit später fing eine andere Schwester in der Gemeinde einen ganz ähnlichen Dienst an, auch unter Schwestern, in derselben Gemeinde. Meine Frau hat das natürlich bemerkt und hat gesagt, was war das jetzt? Und hat ein bisschen sich geschüttelt und hat gedacht, naja gut, dann macht sie das eben auch. Und hat nichts unternommen, aber 2 Jahre später fing Silvia mit einer anderen Arbeit an, auch wieder mit Absprache mit den Brüdern. Und ihr könnt euch schon denken, was passierte. Kurze Zeit später fing diese Schwester wieder mit einem ganz ähnlichen Dienst in der Gemeinde an. Dann hat Silvia mir das gesagt und ich habe gesagt, du, wir müssen mit ihr reden. Wir reden einfach mit ihr darüber und fragen, was das soll, ja, was dahinter steckt. Wir haben uns höflich angemeldet und kommen zu ihr und sie sitzt uns gegenüber im Wohnzimmer und Silvia spricht das ganz lieb an. Da schnallt die hoch, wie von der Tarantel gestochen, und pfft, raus aus dem Zimmer. Lässt uns da sitzen im Wohnzimmer. Ich gucke meine Frau an und sie mich. Und wir wussten nicht, wie uns geschehen war. Aber zum Glück kam sie nach kurzer Zeit wieder rein und sagte, ja, ich muss es zugeben, ich war neidisch. Ich konnte das nicht ertragen, dass die Silvia das gemacht hat. Und dann musste ich das auch machen. Ich sage euch, ich bin bald zusammengebrochen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Aber wie gut war es, dass sie ehrlich war, dass sie das gesagt hat. Trotzdem, ich dachte, noch 20 Jahre in der real existierenden Gemeinde und mir wird nichts Menschliches mehr fremd sein. Ja, so dachte ich bei mir. Aber trotzdem, es war gut, dass sie es rausgelassen hat und wir konnten mit ihr sprechen und das Verhältnis ist intakt geblieben. Oder hat sich einigermaßen eingerenkt, auch zwischen Silvia. Und Silvia hat sich wirklich bemüht um diese Schwester. Aber das war so ein Beispiel. Sie war zerfressen von Minderwertigkeitskomplexen, Neid und Missgunst. Das hat sie dann auch erkannt. Und ich hoffe, es geht ihr inzwischen besser. Ja? Ich habe hier ein Zeugnis aus einem Buch, das ich gelesen habe in Englisch. Der Autor ist ein Amerikaner, Dave Kraft. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was der sonst alles gesagt hat. Ja, wenn ich mal jemanden zitiere, heißt das nicht, dass ich alles gut finde, was der je gemacht und gesagt hat. Das, so eine Haltung sollten wir nicht haben. Bin ich das? Verursache ich diese erdbebenartigen Geräusche? Nee. Doch. Oh. Aha. Habt ihr gehört? Wer hat LTE? Ich zum Beispiel da auf meinem Tablet. Ich mach's gleich aus, ja. Ja. Siehste, bin ich doch vielleicht der Verursacher. Es ist unheilsam, wenn wir versuchen, wie andere zu sein, sagt Dave Craft. Bitte richtig verstehen. Das soll nicht heißen, dass wir nicht andere als Vorbild nehmen dürfen. Natürlich dürfen wir das. Wolfgang Bühne, der ist mir in vielerlei Hinsicht ein echtes Vorbild. Vor allem was Literaturarbeit angeht, ja, da ist er mir ein ganz großes Vorbild. Ich kenne niemanden, der sich in Deutschland so für bibeltreue Literatur einsetzt wie Wolfgang Bühne. Vielleicht gibt es noch jemanden, aber ich kenne keinen. Und er ist mir ein ganz großes Vorbild. Aber ich muss doch deswegen nicht Wolfgang Bühne werden und er nicht Wilfried Plock. Trotzdem kann ich von ihm lernen. Es ist unheilsam, wenn wir versuchen, wie andere zu sein. Ich kann von ihm lernen, aber ich muss nicht so werden wie er. Ich möchte durch die Gnade Gottes der beste Dave Craft sein, der möglich ist. Und da darfst du jetzt deinen Namen einsetzen. Ich möchte der beste Wilfried Plock sein, der möglich ist. Und ich glaube, da habe ich das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Da kann ich noch weiter hinwachsen. Ich bin anders als alle anderen, weil Gott mich als diese einzigartige Kreatur geschaffen hat. Meine DNA, mein Fingerabdruck und viele andere Sachen, ja? Jeder von uns ist ein Original, einzigartig. Wir sind einzigartig, aber nicht immer artig, ne? Das stimmt auch. Es gibt niemanden sonst auf der Welt mit meiner Persönlichkeit, Entwicklung, Gabenkombination und Fähigkeiten. Hat er recht? Ich befinde mich in einem kontinuierlichen Prozess der Befreiung von der Versuchung, irgendein anderer zu sein, als ich bin. Das ist mal eine ehrliche Aussage. Das sagt dieser bekannte amerikanische Autor und Vortragsredner und was weiß ich, was er alles ist. Er sagt, ich befinde mich in einem kontinuierlichen, in einem ständigen Prozess der Befreiung von der Versuchung, irgendein anderer zu sein, als ich bin. Ich brauche kein anderer werden. Ich will der beste Dave Craft sein, sagt er hier oben. Und ich möchte der beste Wilfried Plock sein. Das muss man erstmal begriffen haben. Ich brauche niemand anders sein. Ich darf lernen von allen. Aber sonst passiert es mir, dass ich hier von Minderwertigkeitskomplexen, Neid und Missgunst zerfressen werde. Dass sich das so äußert. Und noch einen dritten Punkt darf ich nennen. Und den hättet ihr jetzt wahrscheinlich nicht erwartet. Herrisches Auftreten macht Allüren. Aber das ist nur logisch. Das ist doch nur logisch. Gerade Leute, denen eine gesunde Identität in Christus fehlt und die folglich eine ganz schwache Persönlichkeit haben, kompensieren diese Schwäche oft mit einem herrischen und geradezu diktatorischen Auftreten. Sie entwickeln unbewusst ein starkes Anerkennungsstreben bis hin zu einer krankhaften Geltungssucht. Habe ich alles schon hautnah miterlebt. Haben Leute so einen Molli gemacht, sich so aufgeblasen. Und ich kannte diese Leute, ich kannte sie. Ich wusste, dahinter ist nicht viel. Da ist warme Luft, die da aufgeblasen wird, ja. Und dahinter ist eine ganz kleine, schwache Persönlichkeit. Aber dann muss man vor den anderen sich so aufblasen. Die Korinther hatten das Problem auch, deswegen nennt sie Paulus aufgeblasen. Aufgeblasen heißt, man macht eine falsche Identität. Man gibt etwas vor, was man gar nicht ist. Herrisches Auftreten macht Allüren. Wenn man sowas sagt, muss man heute immer gleich absichern. Ich rede nicht von einer gesunden Autorität. Das dürfen Christen haben. Das dürfen auch Leiter haben. Wenn du ein Leiter bist in einer Gruppe, brauchst du eine gesunde Autorität. Das ist nicht gleich immer herrisches Auftreten und Machtallüren. Ne? Da wollen wir bitte sehr behutsam unterscheiden. Eine gesunde Autorität muss nötig sein. Wir sind gleich durch. Fazit. Wichtig, könnt ihr das noch aufnehmen? Wir werden gleich eine schöne Pause haben, eine lange. Wenn wir uns horizontal definieren, finde ich sehr gut ausgedrückt, ja, horizontal definieren, nämlich in Erfolg, beruflich, sonst irgendwie, in Beziehungen oder in unserem Besitz, was wir alles wissen, können, haben, dann bauen wir uns Ersatzidentitäten auf, die eines Tages zusammenbrechen werden. Die werden zusammenbrechen, wie die Potemkinschen Dörfer. Das ist nicht das Fundament, auf dem wir wirklich wahre Identität aufbauen können. Das ist alles Schein, das ist alles Trug, das trägt eine Weile, das ist Sand, jedenfalls zählt es nicht vor Gott. Das ist keine, so entsteht keine wahre Identität. Wir müssen uns vertikal definieren. Vertikal, das heißt in unserer Beziehung zu Gott. Wir reden über verlorene Identität. Wir haben sie verloren am Anfang, wir als Menschen, ja, als Menschheitsgeschlecht. Wir haben sie verloren durch Adam und wir wollen sie wiederfinden. Viele von uns, ich hoffe alle, ja, alle, die hier im Raum sind, haben eine vertikale Beziehung zu Gott. Sie haben Christus gefunden. Er ist in ihrem Leben. Da ist kein Minus mehr vor der Klammer. Da ist ein Plus jetzt vor der Klammer. Und das ist so ein Unterschied. Das macht so einen Riesenunterschied für unser Leben, wie wir gleich im nächsten Vortrag sehen werden. Wir legen hier nur Grund mit diesem Vortrag, aber ich kann nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich muss zuerst über diese Dinge sprechen. Gleich im nächsten Vortrag wird mein Herz jubeln, ja, wenn wir sehen, wie der Apostel Paulus unsere Identität in Christus beschreibt. Es ist gut, wenn unsere Ersatzidentitäten, die wir uns meistens unbewusst, unbemerkt aufgebaut haben, zusammenbrechen. Ich möchte sogar sagen, je früher, umso besser. Auf dem Sterbebett ist ein bisschen spät. Da ist immer noch gut, wenn sie da zusammenbrechen, aber da wirst du nichts Neues mehr aufbauen können. Besser sie brechen, früher zusammen, die Ersatzidentitäten. Das heißt, sie müssen uns bewusst werden. Wir müssen sie identifizieren. Und dann kann ein Antivirusprogramm da drüber laufen. Und wir können merken, stopp, das ist doch jetzt falsch, was ich hier mache. Warum will ich jetzt hier so Wert drauf legen? Das ist doch alles gar nicht wichtig. Ich bin in Christus. Und wenn mich dieser Mensch kritisiert hat, ist doch gar nicht schlimm. Es ändert doch daran nichts, dass ich eine Identität in Christus habe. Ja? Oder wie sich das dann praktisch im Alltag äußern kann. Also vertikal definieren. Unsere Beziehung zu Gott. Bei ihm sind wir vor Anker gegangen. Wir sind angenommen. Wir haben in Christus eine neue Identität. Ich schließe den Kreis. Wir sind mit dieser Frage gestartet. Wer bist du? Was sagst du von dir selbst? Bekehrung ist die Akzeptanz einer neuen Identität. Als wir uns bekehrt haben, war uns das vielleicht in dem Moment nicht bewusst, aber letztlich haben wir eine neue Identität akzeptiert. Wir haben gesagt, so wie ich bis jetzt gelebt habe, wer ich bis jetzt war, ich war ein böser Sünder, der gegen Gott gelebt hat, auch wenn ich in christlicher Familie aufgewachsen bin, ganz egal. Vielleicht war ich ein ganz frommer Pharisäer oder was immer. Ich war ein Sünder und meine Identität war Sünder. Und ich habe Christus jetzt akzeptiert, als Herrn und Retter angenommen. Und das bedeutet, ich habe eine neue Identität akzeptiert. Durch die Wiedergeburt wird Christus unser Leben, sagt die Bibel. Der kommt nicht nur irgendwie als Verschönerung und Verzierung meines bisherigen Lebens. Er wird unser Leben und damit wird uns eine neue, eine perfekte Identität geschenkt. Perfekt heißt, da kann man nichts mehr verbessern. Die ist nicht mehr optimierbar. Uns wird eine perfekte Identität geschenkt. Die kann man nicht verbessern. Das ist nämlich Christus. Die Identität in Christus, die ist vollkommen. Und diese neue Identität müssen wir uns aber durch den Glauben zu eigen machen. Nicht jeder, der eine Bekehrung erlebt, weiß im nächsten Augenblick sofort, was das heißt, dass er jetzt in Christus ist und was ihm da alles geschenkt ist. Das kann sein, das dauert Monate und Jahre, bis er das begriffen hat. Manche brauchen Jahrzehnte, bis sie wirklich verstanden haben, was es heißt, eine Identität in Christus zu haben. Diese Identität müssen wir uns im Glauben zu eigen machen, wie alle geistlichen Wahrheiten. Auch dass wir das ewige Leben haben, das konnten wir ja nur im Glauben ergreifen. Die Bibel sagt es und wir haben es ergriffen und jetzt ist es für uns Realität. Wir wissen, dass wir das ewige Leben haben. Wir haben es im Glauben uns zu eigen gemacht. Alle geistlichen Wahrheiten muss man sich im Glauben zu eigen machen. Die kommen nicht selbstwirksam, also nicht auf Weg von Sakramenten oder so etwas. Man kann nicht Christ werden, ohne dass man es merkt. Man muss es wirklich ergreifen und auch die Identität in Christus. Und ich schließe mit diesem Satz: In Christus kann jedes Identitätsproblem seine Lösung finden. Jedes. Auch wenn man eine Behinderung hätte, eine körperliche Behinderung, auch wenn man eine andere Art von Einschränkung hätte, wenn man durch einen Unfall entstellt wäre, das sind alles wahnsinnig schwere Aussagen, die ich hier mache. Ja, das weiß ich. Ich wünsche niemand, dass er das durchbuchstabieren muss. Aber eine Identität in Christus, die kann einem nicht genommen werden durch äußere Dinge, auch nicht durch solche schrecklichen Sachen, wie ich eben aufgezählt habe. In Christus kann jedes Identitätsproblem seine Lösung finden. Nachdem ich gleich noch ein paar Bücher vorgestellt habe, werden wir eine schöne Pause machen von einer vollen halben Stunde. Und wenn wir dann um 16 Uhr fortfahren, dann wird unser Thema Teil 2 heißen: Unsere Identität in Christus, das Fundament eines Christenlebens. Und wie ich gesagt habe, wir werden uns nur mit dem Apostel Paulus beschäftigen, denn er ist der große Apostel der Identität in der Bibel. Kein anderer hat dieses Thema so kommuniziert wie er. Ja, ihr habt schon wieder gesehen beim Hereinkommen hier in das Gebäude, dass ich Bücher mitgebracht habe. Nicht, weil ich denke, ihr habt noch keine zu Hause. Ich weiß, dass ihr schon welche habt und wahrscheinlich habt ihr sogar welche, die ihr bis jetzt noch gar nicht gelesen habt. Von mir aus dürft ihr die erst mal lesen. Ihr braucht kein einziges Buch kaufen. Wirklich nicht. Morgen fängt der März an. Ich bin nächsten Monat wieder mehrmals in Russland, deutschen Gemeinden. Die kaufen die alle weg. Ja, die lassen kein einziges davon übrig. Ich war neulich in einer Gemeinde, also sowas haben wir noch nicht erlebt. Wir mussten denen 4-mal noch nachträglich Bücher nachschicken. Es war, als hätten die zum ersten Mal im Leben ein Buch gesehen. Ja, das war so. Wir haben uns ja gefreut, aber also ihr seht, die haben großen Nachholbedarf und ihr könnt ganz entspannt sein. Aber es gibt auch welche unter uns, die lesen sehr gerne und die wollen vielleicht auch zu diesem Thema mal was Gutes lesen. Es gab lange Zeit nur dieses eine Buch zum Thema Identität auf dem christlichen Markt in Deutschland. Es ist ein echter Klassiker, Anderson. Dr. Neil Anderson, Neues Leben, neue Identität. Vorsicht, wenn ich hier das Buch von Anderson empfehle, empfehle ich nicht seine ganzen Bücher, die er geschrieben hat. Es gibt ein Buch von ihm, das würde ich ausdrücklich nicht empfehlen. Das heißt, der die Ketten sprengt. Das habe ich auch gelesen. Ja, das würde ich absolut nicht empfehlen. Habe ich jetzt getan, ja? Habe ich jetzt nicht empfohlen. Nicht damit du jetzt gleich bei Amazon das Buch runtersaugst, sondern das brauchst du wirklich nicht lesen. Aber dieses hier ist ein Klassiker. Neues Leben, neue Identität. Werden Sie der geistliche Mensch, der Sie sein möchten? Gut, das ist amerikanisch. Aber das Buch selber habe ich 2-mal komplett gelesen, von vorne bis hinten. Und beim 2. Mal hat es mir noch besser gefallen als beim 1. Mal. Hinter diesem Buch stehe ich voll und ganz. Hinter allem, was Anderson geschrieben hat, nicht. Ja, aber hinter diesem. Jetzt gibt es Leute, die haben wenig Zeit zum Lesen, aber sind viel im Auto unterwegs. Du kannst dieses Buch auch hören. Heute erscheinen viele Bücher zuerst als Printausgabe, dann als digitale Hörausgabe und dann noch als digitales E-Book. Ja, gibt es auch als E-Book das Buch. Weiß ich nicht, was es da kostet. Immer ein bisschen billiger natürlich als die Printausgabe. Aber wer es gerne hören möchte, beim Bügeln oder beim Autofahren, das Buch gibt es auch zum Hören vom Lichtzeichen Verlag. Meines nicht, das gibt es nur zum Lesen. Echte Identität, wie Lebensprobleme gelöst werden können. Natürlich sind die Vorträge, die ich jetzt hier weitergebe, heute in diesem Buch. Ich kann nicht in 3 Vorträgen das ganze Buch weitergeben, das ist klar. Aber einen Löwenanteil daraus kann ich schon weitergeben. Wenn ihr merkt, das Thema ist wichtig für mich und vielleicht will ich das vertiefen oder jemand weitergeben, der heute nicht hier sein kann, da findet ihr es natürlich noch ein bisschen schöner formuliert in diesem Buch. Und dann habe ich noch ein drittes oder letztes, was ich euch zeigen will, jetzt nach dem ersten Vortrag. In dem Buch kommt das Wort Identität nicht vor, aber es geht die ganze Zeit um Identität. Es heißt Genesene Seelen. Es ist ein Roman, ein Lehrroman, kein Unterhaltungsroman. Ich habe durch dieses Buch viel gelernt, wirklich. Das hat mich fasziniert. Es ist sehr spannend geschrieben. Für alle, die gerne spannende Geschichten lesen, die werden wirklich schon allein davon viel Gewinn haben. Aber das Geistliche, was Fritz Binde, mein Lieblingsautor, hier vermittelt, das ist noch viel wertvoller. Er beschreibt, wie zwei Menschen heil werden an ihrer Seele. Deswegen heißt das Buch Genesene Seelen. So, das sind Bücher erstmal grundsätzlich zum Thema Identität. Jetzt sind wir sehr gut in der Zeit. Hat jemand zu dem, was ich bis hierhin gesagt habe, eine Frage oder eine Anmerkung? Habe ich was ganz Dummes gesagt, das ihr gerne richtigstellen wollt? Dann dürft ihr jetzt noch etwas sagen oder euch äußern. Der Jens würde euch sogar ein Mikrofon bringen.
Minderwertigkeitskomplexe hat. Ja. Ist dann zum Beispiel, also wenn ein Mensch Minderwertigkeitskomplexe hat, war mein Eingangssatz, ist es dann typisch, so Äußerungen von ihm zu hören, wenn man auch gewisse Erwartungen an so einen Menschen hin und wieder mal richtet, ja, ich kann nicht wie du sein oder ich kann nicht wie andere Vorbildmenschen, sage ich mal, die gut im Saft stehen, sage ich mal, jetzt ein bisschen salopp und eben tolles und schöne Sachen machen oder Talente haben, Gaben haben. Ist das eine einfache Ausrede dann oder ist das eben eine symptomatische Äußerung von Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen?
Ja, es deutet schon in die Richtung, aber da würde ich mich alleine auf so eine Äußerung nicht verlassen wollen. Da würde ich schon gerne nachfragen. Ja, da würde ich sagen, wie meinst du das? Du hast doch auch Gaben und ich weiß doch, du hast das doch schon prima gemacht und ja, aber der kann es besser und so. Dann sage ich, ja, lass doch den, der ist jetzt nicht da, aber du kannst es auch zufriedenstellend bewerkstelligen, ja. Also alleine, ich würde nicht sagen, das ist ein eindeutiges Erkennungszeichen, wenn jemand so eine Aussage macht, jetzt habe ich ihn, der hat Minderwertigkeitskomplexe. So kann das nicht sein. Ich glaube, jeden von uns kann mal so eine Aussage rausrutschen. Wir werden um irgendwas gefragt und wir machen erstmal auf Demut so ein bisschen und stapeln mal tief, ja. Und manchmal sind wir dabei auch fishing for compliments, wer diese Redewendung kennt, und warten, dass der andere sagt, och, du wirst das super machen und keiner kann das so gut wie du. Wir wollen erstmal solche Sätze hören. Kann alles sein. Also, ich glaube nicht, dass man an einer Floskel das sofort festmachen kann, der Mensch hat Minderwertigkeitskomplexe, dem muss ich jetzt helfen. Es kann einfach sein, dass er erstmal vorsichtig macht und auf die Bremse tritt und dann das Ganze doch macht, wenn man es ihm nochmal anträgt. Aber wenn er natürlich dabei bleibt und wenn ständig solche Aussagen kommen, egal, und wenn man ihn nur bittet, ob er mal die Stühle richtig gerade stellen kann, nein, das kann ich nicht, das kann der andere besser, dann würde ich natürlich sagen, da stimmt was nicht, ja, mit seiner Identität. Wir sollten generell sehr, sehr vorsichtig sein und nicht meinen, wenn wir jetzt so ein bisschen was verstanden haben und jetzt wollen wir die alle gleich einkategorisieren, in Schubladen stecken und so, da werden wir uns ganz schnell die Finger verbrennen. Da werden wir uns auch versündigen wahrscheinlich. Ja? Da möchte ich also unbedingt vor warnen oder euch raten, bitte seid da ganz, ganz vorsichtig. Wir verschätzen uns so schnell. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Nur Gott sieht das Ganze und das maße ich mir auf keinen Fall an, gleich einen Menschen so einstufen zu können, wie der im Blick auf seine Identität steht. Da muss man einen Menschen schon sehr gut kennen, mit ihm verheiratet sein, bei den eigenen Kindern, die man gut kennt. Oder wenn man Leute schon 20 Jahre kennt, dann kann man auch ungefähr so ein bisschen eine Ahnung haben, wie es um die Identität steht. Aber bei jemandem, den man so kurzfristig kennenlernt, glaube ich nicht, dass wir das gleich auf die Schnelle rauskriegen. Das durfte ich da noch anmerken. Jens, das war nur, weil wir so 5 Minuten vorher fertig waren. Ich glaube, das ist aber nicht schlimm. Wir machen jetzt eine volle halbe Stunde Pause bis 16 Uhr. Aber dann darf ich erwarten, dass ihr um 16 Uhr auch wieder auf den Plätzen seid und alle Handys ausgeschaltet habt und alle LTE-Verbindungen. Ja. Gut, Georg, ich hab's begriffen.